Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Malte Hennig am Mikrofon. Guten Abend. Schulschließungen, Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Maßnahmen, die das Infektionsgeschehen den Umständen entsprechend beherrschbar machen sollen. Die Politik hatte sie im Rahmen der sogenannten Bundesnotbremse beschlossen. Das Bundesverfassungsgericht hat heute dazu geurteilt. Denn auch wenn nach Ansicht von Fachleuten die genannten Maßnahmen effektiv sein können, um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu verringern, sie sind auch Eingriffe in vom Grundgesetz garantierte Rechte. Nach Ansicht der Verfassungsrichter und Richterinnen in Karlsruhe, aber verhältnismäßige. Gigi Deppe.
Es war grundsätzlich in Ordnung, was der Bund in der Pandemie im April geregelt hatte, sagt das Bundesverfassungsgericht. Weder die Ausgangsbeschränkungen noch die Schulschließungen hätten gegen die Verfassung verstoßen. Ja, das habe alles erheblich in unsere Grundrechte eingegriffen. Aber, so der Sprecher des Gerichts Pascal Schellenberg,
in der konkreten Situation der Pandemie waren die Eingriffe zum Schutz vor großen Gefahren für Leben und Gesundheit gerechtfertigt.
Zwei große Themenkomplexe haben die Richterinnen und Richter geprüft. Die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen einerseits und die Schulschließungen andererseits. Auch wenn man das Haus bei einer Inzidenz von über 100 zwischen 10 Uhr abends und 5 Uhr früh nicht verlassen durfte, das sei verhältnismäßig gewesen. Dass sich die Politik im Frühjahr in Berlin Sorgen machte, das Gesundheitssystem würde überlastet, sei nachvollziehbar gewesen. Alle Experten hätten in ihren Stellungnahmen jetzt nochmal bestätigt, die Lage war damals kritisch. Kontaktbeschränkungen seien auch ein geeigneter Weg gewesen, um die Menschen zu schützen. Der Gesetzgeber habe damals zu Recht keine anderen Mittel als genauso wirksam angesehen. Und, so das Gericht, man müsse ja auch sehen, dass die Bundesnotbremse schon wieder Ende Juni ausgelaufen ist. Die Freiheit könne umso eher begrenzt werden, je kürzer die Maßnahmen dauerten. Auch dass die Schulen geschlossen wurden, ist für das Verfassungsgericht im Nachhinein erlaubt. Aber, das ist deutlich zu spüren, bei dieser Frage ist es strenger. Sprecher Pascal Schellenberg.
Umfassende Grundrechtseingriffe, wie beispielsweise durch Schulschließungen, kommen nur in einer äußersten Gefahrenlage in Betracht.
Zum ersten Mal erkennen die Richterinnen und Richter ausdrücklich ein Recht der Kinder auf schulische Bildung an. Wenn die Kinder nicht in die Schule gehen könnten, würde dieses Recht schwerwiegend beeinträchtigt. Es käme zu Lernrückständen und Defiziten in der Persönlichkeitsentwicklung, vor allem in sozial benachteiligten Familien. Aber auch bei der Schulfrage stellt das Gericht wieder darauf ab, dass es darum ging, das Funktionieren des Gesundheitssystems zu erhalten. Nach der Auskunft der Sachverständigen könnten Kinder eben das Virus übertragen, auch wenn sie selbst nur selten schwer krank werden. Andere gleich wirksame Maßnahmen wie Lüftungsanlagen seien damals noch nicht genügend erforscht und auch nicht vorhanden gewesen. Außerdem hätte es milliardenschwere Hilfen für die Länder gegeben, um den Online-Unterricht möglich zu machen. Und wie bei den Ausgangsbeschränkungen verweisen sie wieder darauf, dass die ganze Sache nur eine relativ kurze Zeit gedauert hätte. Für die Zukunft wird damit klar, Freiheitsbeschränkungen in Zeiten der Pandemie sind nur so lange in Ordnung, wie sie durch gute Gründe gerechtfertigt werden können und keine milderen Maßnahmen denkbar sind. Bei den Kindern, da wird das Gericht deutlich, je mehr Menschen geimpft sind, umso weniger ist es in Ordnung, Schulen zu schließen. Bei älteren Schülern sei das eher mal möglich, weil sie mit Distanzunterricht besser klarkommen. Das Schließen von Grundschulen sei aber besonders gründlich zu rechtfertigen.
Gigi Deppe über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus im Zuge der Bundesnotbremse verhältnismäßig waren. Reaktionen auf das Urteil fasst Gudula Geuter zusammen.
Über manche Folgen aus den Karlsruher Beschlüssen kann man noch unterschiedlicher Meinung sein, das zeigen die Reaktionen. An der Interpretation, die Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann mittags vornimmt, dürfte dagegen kein Zweifel bestehen.
Es ist sozusagen höchstrichterlich bestätigt, dass das kein Unfug war, sondern angemessen.
Staatspolitisch klug und rechtlich überzeugend nennt die Entscheidungen der scheidende Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU. Noch Kanzleramtsminister Helge Braun sagt,
das Ritt der zum Teil auch sehr harschen Kritik, die wir zum Beispiel auch aus Reihen der FDP erlebt haben, entgegen. Gesundheit und Leben sind ein hohes Gut und das müssen wir schützen.
Während Marco Buschmann, einer der 80 FDP-Abgeordneten, die selbst neben vielen anderen Verfassungsbeschwerde erhoben hatten und möglicher neuer Justizminister, betont,
dass wir uns natürlich insbesondere mit Blick auf die Ausgangssperren ein anderes Ergebnis gewünscht hätten. Dafür gibt es unserer Meinung nach auch gute Gründe.
Wie im Rechtsstaat selbstverständlich akzeptiere man aber die Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts. Das betont im Deutschlandfunk auch Buschmanns Fraktionskollege Konstantin Kuhle in ausdrücklicher Abgrenzung zur AfD. Zu Alice Weidel zum Beispiel, die mit Bezug zu Gerichtspräsident Stefan Harbart in den Beschlüssen ein Zeichen für den fehlenden Abstand von Politik und Verfassungsgericht sieht, wie sie auf Twitter schreibt. FDP-Mann Buschmann verweist auf den weiten Einschätzungsspielraum, den die Richter dem Gesetzgeber zubilligen, und nimmt den dann für sich und die mögliche künftige Ampel in Anspruch.
Und insofern deckt das Urteil auch die Einschätzungsprärogative, die SPD, Bündnis 90 Die Grüne und FDP bei ihrer gesetzgeberischen Entscheidung auf Ausgangssperren zu verzichten und dafür stärker auf Kontaktbeschränkungen zu setzen, deckt das also völlig.
Andere sehen das nicht so. Thorsten Frey, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, schreibt, die Beschlüsse kämen zur rechten Zeit, die Politik trage Verantwortung für eine wirkungsvolle Bekämpfung der Pandemie und erfordert eine neue Bundesnotbremse oder zumindest den neuen Beschluss der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Der rechtspolitische Sprecher seiner Fraktion, Jan-Marco Lutschak, geht noch einen Schritt weiter. Er sieht in den Entscheidungen eine Signalwirkung, auch für die Frage einer generellen Impfpflicht. Wieder spricht er vor allem die FDP an. Und Konstantin Kuhle zeigt sich offen, auch wenn die Impfpflicht nicht Thema in Karlsruhe gewesen sei.
Wer aus diesem Teufelskreis ausbrechen will, dass man immer und immer wieder in neue Kontaktbeschränkungen eintritt, der wird sich einer ernsthaften und sorgfältigen Diskussion über Impfpflichten nicht verschließen können.
Besonders skeptisch haben sich die Verfassungsrichter im Fall der Schulschließungen gezeigt. Die erheblichen Bedenken, die das Gericht gegen Schulschließungen aufzeigt, werden wir ernst nehmen, verspricht der SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner. Der Vorsitzende des Grundschulverbandes, Edgar Bohn, lobt zwar die Rechtssicherheit nach der Entscheidung, dringt aber auch darauf, Schulschließungen zu vermeiden. Und Landkreistagspräsident Reinhard Sager wirft den Richtern, wegen des Ergebnisses, vor, die sozialen und psychischen Folgen fehlenden Präsenzunterrichts nicht ausreichend berücksichtigt zu haben. UNICEF Deutschland fordert die Bundesländer zu verstärkten Investitionen auf, damit Schulen offen bleiben könnten und sonst digitale Lösungen zur Verfügung stehen.
Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Gudula Geuter über Reaktionen zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Für weitere Entscheidungen zu Corona-Maßnahmen der Politik dürfte dieses Urteil von Bedeutung sein. Darum haben die teilnehmenden Bus des Bund-Länder-Treffens wohl genau hingehört, was in Karlsruhe entschieden wurde. Beim Treffen der Spitzen von Bund und Ländern sollen erneut Maßnahmen zum weiteren Vorgehen in der Pandemie abgestimmt werden. Welche das sein können, berichtet Klaus Remme.
Uneingeschränkte Zustimmung, so heißt es am Abend aus FDP-Kreisen zur Positionierung von Olaf Scholz beim Bund-Länder-Treffen. Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, Vorbereitungen für die Entscheidung über eine allgemeine Impfpflicht, nur zwei Themen, die in den kommenden Tagen und Wochen konkretisiert werden müssen. Unmittelbar nach den Beratungen zwischen den Ministerpräsidenten und den Spitzen der Bundespolitik bilanzierte Markus Söder, CSU:
Dies ist alles nicht ganz einfach im Verfahren, aber das kann ich berichten. Es war ein gutes Gespräch heute.
Im Mittelpunkt der konkreten Maßnahmen für die nächsten Tage und Wochen steht die Impfkampagne. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke:
Die Zielstellung ist, und das ist Konsens zwischen allen Beteiligten, dass wir es schaffen wollen, bis Weihnachten 30 Millionen Menschen entweder erst, zweit oder dritt zu impfen. Zweitens soll die Zahl der Menschen, die impfen können, ausgeweitet werden. Das geht hier vor allen Dingen um zwei Gruppen. Das geht erstens um die Zahnärzte und das geht zweitens um die Apothekerinnen und Apotheker.
Organisiert wird dieser erneute Schub beim Impfen von Generalmajor Carsten Breuer als Leiter des geplanten Krisenstabs. Zustimmung aus dem Kreis der Länderchefs. Breuer hat Erfahrung im Katastrophenmanagement. Er war im Ahrtal im Einsatz. Wir kennen ihn aus den Tagen der Flutkatastrophe in Sachsen. So Ministerpräsident Michael Kretschmer. Die Beratungen müssen noch in verbindliche Beschlüsse münden, dies unter großem Zeitdruck. Was etwa soll mit Blick auf Großveranstaltungen wie Bundesligaspiele geschehen? Kretschmer klingt entschlossen.
Wir werden uns im Laufe dieser Woche noch einmal treffen. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass auch die Entscheidung getroffen wird, dass in Zukunft die Bundesliga ohne Zuschauer weiter spielen soll.
Erstmal wenigstens bis zum Jahreswechsel, sagt Markus Söder zu diesem Thema. Dietmar Woidke macht es konkret, was Entscheidungen angeht. Am Donnerstag um 11 wolle man erneut beraten und beschließen. Dann geht es auch um andere Themen der heutigen Konferenz. 2G im Einzelhandel, bundesweit, verbindlich, mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf. Schließungen von Clubs, Bars und Diskotheken, möglicherweise inzidenzabhängig. Masken und Tests an Schulen bundesweit, so wie in Bayern, kommentiert Markus Söder. Was das Inkrafttreten der Impfpflicht angeht, spricht Olaf Scholz von Anfang Februar oder Anfang März. Für die entsprechende Abstimmung und Entscheidung im Deutschen Bundestag soll der Fraktionszwang aufgehoben werden.
Klaus Remme über das heutige Treffen von Bund und Ländern. Bei diesem Treffen gibt es auf der Entscheidungsebene zurzeit eine nicht ganz alltägliche Begebenheit. Eine geschäftsführende Regierungskoalition entscheidet, während die neue ihre Arbeit schon aufgenommen hat, aber noch nicht in allen Bereichen in der Entscheidungsmacht ist. Wie können in einer solchen Phase, einer Übergangsphase, Entscheidungsprozesse in der Politik ablaufen? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas gesprochen. Meine erste Frage an ihn: Gibt es gerade zu viele Parteiinteressen in den Entscheidungsprozessen?
Na, ich glaube, es finden sich Parteien gerade in neuen Rollen wieder und das stellt doch eine gewisse Herausforderung dar. Wir merken, das braucht Zeit. Zugleich merken wir, die Zeit ist aus pandemischer Sicht eigentlich nicht da. Parteien sind unter Zugzwang, aber zugleich haben sie eben auch bestimmte Dinge versprochen und da bewegen sich gerade Parteien, Personen aufeinander zu. Das haben wir heute gesehen, aber wir haben eben auch erlebt in den letzten Tagen, dass das doch eine ganze Weile gebraucht hat und dadurch auch der Frust, die Enttäuschung, auch die Sorge sehr, sehr groß geworden ist, dass das vielleicht alles viel zu spät kommt, gegeben die Entwicklung, die wir ja doch seit einigen Tagen und Wochen erleben.
Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, da kommt man auch aufeinander zu. Markus Söder hat heute zum Beispiel den Anteil von Olaf Scholz betont. Heißt es denn, dass jetzt politische Gegner oder Gegnerinnen, wenn man mal in den Parteien spricht, Verbündete werden? Gar werden müssen?
Werden müssen sicherlich. Sie waren ja auch bis vor kurzem Verbündete, das darf man ja nicht vergessen. Und sie werden es auch eine ganze Weile bleiben. Auch das haben wir ja heute nochmal auch sinnbildlich, symbolisch gesehen. Bund-Länder-Treffen heißt ja, dass eben nicht nur die Ampelparteien am Tisch sitzen, sondern dass es auch die Union braucht, dass es eben die Landesregierung braucht. Wir haben es auch kürzlich bei der Reform der Novelle des Infektionsschutzgesetzes gesehen. Am Ende brauchte es die Zustimmung des Bundesrates, die Zustimmung der Unionsländer. Also da finden sich eben auch diese Unionsparteien gerade neu wieder in der Opposition, im Bund, in der Regierung, in den Ländern. Und auch das ist etwas, was einfach ein Lernprozess ist auf allen Seiten und der scheint jetzt doch in vollem Gange zu sein. Nicht zuletzt auch natürlich durch einige symbolische und auch tatsächliche Entwicklungen. Omikron als neue Variante beispielsweise, das Verfassungsgerichtsurteil heute früh, das hat natürlich den Druck nochmal erhöht. Maßnahmen sind erforderlich, sie sind auch nötig und dann wurden sie quasi am Ende dieses Dreiklangs heute Mittag auch auf den Weg gebracht.
Wie funktionieren denn da jetzt in so einer Übergangsphase die Entscheidungsprozesse innerhalb der Parteien, aber auch der Parteien untereinander genau?
Ja, das ist eben genau nicht geregelt und das macht es dann auch so schwierig. Das haben wir bei den Koalitionsverhandlungen schon gemerkt, dass da einfach Prozesse sich auch so ein Stück weit im Verlauf des Prozesses selber entwickeln. Und auch diese Übergangsphase, die wir erleben, wo es dann immer heißt, die Regierung ist geschäftsführend im Amt. Bei Olaf Scholz heißt es jetzt der designierte Kanzler. Aber das ist eine schwierige Situation. Das ist ein Stück weit auch ein Machtvakuum. Und dazu kommt dann natürlich noch, Sie haben die Parteien angesprochen, dass sich eben gerade auch mit Blick auf die Pandemie Parteien an einigen Stellen, die FDP kann man glaube ich explizit nennen, doch sehr klar positioniert hatten. Naja, und wenn dann so eine Logik dazu kommt, wer muss sich da eigentlich gerade bewegen? Wer hat Fehler gemacht? Wer hat dann vielleicht auch am Ende eines solchen Prozesses verloren? Dann geht es um Gesichtswahrung, dann geht es darum, wem kann man eigentlich noch vertrauen? Und dann wird es gerade auch für Regierungen, gerade auch neue Regierungen, sehr, sehr heikel. Die FDP hat das, als sie damals in die schwarz-gelbe Koalition gegangen ist, sehr bitter ganz früh erkennen müssen. Das will sie auf keinen Fall jetzt nochmal erleben, als Umfaller, als unglaubwürdig dazustehen. Aber auch dafür scheint man ja jetzt eine Lösung zu finden. Am Beispiel der Impfpflicht beispielsweise, da soll ja jetzt der Fraktionszwang aufgehoben werden. Sicherlich ein politischer Schachzug auch, um FDP-Abgeordneten dort zu ermöglichen, gegebenenfalls eben auch dagegen zu stimmen.
Ist so eine Fraktionslosigkeit dann das Mittel in der Krise?
Na, es ist sicherlich beides. Und auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der geht. Da geht es ja wirklich um die Abwägung von ganz schwierigen Prinzipien, von ganz schwierigen Zielkonflikten, die man miteinander eben in Einklang bringen muss. Es ist ja nicht so, dass die einen für das Virus sind, die anderen dagegen, die einen sind für die Freiheit, die anderen dagegen, sondern das sind ja unterschiedliche Priorisierungen, die wir da beobachten können. Und natürlich ist es auch nachvollziehbar, dass diese Priorisierungen auch vom Kontext abhängig sind. In einer Zeit mit niedriger Inzidenz wird man da eben die Prioritäten anders setzen als in einer Zeit und vielleicht auch in Regionen, in denen die Inzidenzen viel, viel höher sind als in anderen. Aber das kommt alles manchmal ein wenig zu kurz in der politischen Debatte. Da geht es dann sehr verkürzt häufig darum, wer hat verloren, wer musste eine Niederlage eingestehen, wer musste seine Position ändern. Und das ist sicherlich etwas, was Kompromissfindung, Lösungsfindung sehr, sehr schwierig macht. Und dann ist tatsächlich ein solcher Weg zu sagen, naja gut, das ist eine schwierige Frage, deswegen verzichten wir auf eine Fraktionslinie, deswegen stellen wir es den Abgeordneten frei, rein nach ihrem Gewissen zu entscheiden, das eine, aber wenn es dann politisch auch noch nützlich ist, naja, dann ist eine solche Lösung tatsächlich naheliegend.
Sie haben es ja vorhin selbst schon angesprochen, viele Fachleute sagen, wir brauchen jetzt vor allem Tempo und Tempo ist manchmal schwierig, gerade wenn Sie, wie Sie auch gesagt haben, es um Gesichtswahrung womöglich bei den Parteien geht. Wie bekommt man denn trotzdem Tempo rein in den Entscheidungsprozess?
Naja, es kann sehr, sehr schnell gehen, wenn sich alle einig sind. Das haben wir in der Pandemie gelernt, das haben wir früher auch bei Euro-Rettungsschirmen oder Ähnlichem gelernt. Aber da braucht es eben tatsächlich eine Situation, in der alle an einem Strang ziehen. Und das war ja tatsächlich ein Signal, das wir heute von verschiedenen Seiten gehört haben, wie konstruktiv das war, wie sehr man auch aufeinander eingegangen ist. Das spricht schon alles dafür, dass es jetzt sehr, sehr schnell gehen kann. Trotzdem, die Verfahren, die Prozesse müssen natürlich eingehalten werden. Wenn es jetzt nochmal darum geht, das Infektionsschutzgesetz beispielsweise zu ändern, naja, das ist ein Gesetzgebungsvorgang, der muss durch Bundestag und Bundesrat, also so eine gewisse Mindestdauer von ein paar Tagen, wird auch ein solcher Prozess natürlich brauchen.
Erwarten Sie denn, dass das auch in Zukunft so vergleichsweise harmonisch, wie es gerade zu sein scheint, ablaufen wird? Gerade vor dem Hintergrund, dass ja auch die Unionsparteien in 10 Bundesländern in der Regierung sitzen und in Zukunft es wahrscheinlich weitere Bund-Länder-Runden geben wird. Wird es da weiterhin so, ich sage mal, bisher reibungsfrei ablaufen?
Ja, man könnte sogar vermuten, dass es reibungsfreier sein wird als in den letzten Tagen und Wochen, wo eben vieles unklar war, wo die Situation, was das Virus, was die Pandemie betrifft, wirklich ja ein Stück weit oder mehr als ein Stück weit sogar außer Kontrolle geraten ist, wo einfach die Situation sich immens zugespitzt hat, wo aber eben auch auf politisch-struktureller Ebene sich die Parteien noch gar nicht in ihren Positionen gefunden hatten. Die Ampel musste ja beispielsweise das Infektionsschutzgesetz schon ändern, als sie eigentlich noch gar nicht als Regierung im Amt war. Sie ist es ja immer noch nicht. Also da wird sich manches rütteln und schütteln. Und dass wir im Bundesrat oder in einer komplexen föderalen Situation, wie wir sie nun mal in Deutschland haben, letztlich die Kooperation ganz vieler verschiedener Parteien, Regierungskonstellationen brauchen, das ist eigentlich nichts Neues. Da ändern sich jetzt gewisse Vorzeichen. Aus Merkel wird Scholz, aus manch anderem wird plötzlich auch ein Regierungs- und nicht mehr ein Oppositionspolitiker. Aber die Notwendigkeit, dass viele Parteien im Bund, in den Ländern zusammenarbeiten müssen, das ist nicht neu. Das hat an vielen Stellen auch in Deutschland, ja auch in der Pandemie durchaus schon gut funktioniert. Und insofern kann man da durchaus die Hoffnung haben, dass das auch in Zukunft wieder etwas besser klappen wird, als das in den letzten Wochen der Fall gewesen ist.
Der Politikwissenschaftler Thorsten Faas war das. Omikron, die neue Variante des SARS-CoV-2-Virus. Expertinnen und Experten bereiten vor allem die zahlreichen Mutationen am Spike-Protein dieser Variante Sorgen. Nach neuesten Erkenntnissen wurde Omikron schon in 20 Ländern nachgewiesen, teilweise in Proben, die über 10 Tage alt sind. Eine der größten Fragen, die sich jetzt viele stellen, wie gut wirken die Impfstoffe gegen die Mutationen? Die Direktorin der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA, Emma Cook, hat dazu heute im Europaparlament gesprochen. Eine ihrer Botschaften, die EMA sei vorbereitet. Aus Brüssel berichtet Peter Kapern.
Vom Auftauchen der Omikron-Variante sind wir nicht auf dem falschen Fuß erwischt worden. Das war die zentrale Botschaft von Emma Cook heute im Europaparlament.
We know that viruses mutate and we are prepared.
Wir wissen doch, dass Viren mutieren und wir sind vorbereitet, so die Chefin der EU-Gesundheitsbehörde EMA in Brüssel. So ist in den Lieferverträgen, die die EU-Kommission mit den Herstellern ausgehandelt hat, festgelegt, dass die Pharmakonzerne erforderlichenfalls ihre Impfstoffe modifizieren müssen. Und für solche lediglich abgeänderten Impfstoffe gelte seit Februar bereits ein verkürztes Zulassungsverfahren.
Were there a need to change the existing vaccines, we could be in a position to have those approved within 3 to 4 months. That's from the start of the time when they would start to change.
Die Zulassung dieser veränderten Impfstoffe, so Emma Cook, würde 3 bis 4 Monate dauern, von dem Moment an gerechnet, in dem die Impfstoffhersteller mit der Änderung der Impfstoffe beginnen. In dieser Zeitspanne müssten die Unternehmen nachweisen, dass ihre Produktionssysteme funktionieren und die neuen Impfstoffe wirksam seien. Noch aber, so Emma Cook, sei gar nicht klar, ob neue Impfstoffe wirklich benötigt würden. Das würde sich erst innerhalb der nächsten 2 Wochen erweisen.
We don't know yet whether this is needed, but we have the contingency plans in place.
Wir wissen nicht, ob eine Änderung der Impfstoffe nötig ist, aber wir haben die entsprechenden Notfallpläne, so Emma Cook. 42 Omikron-Fälle waren nach Auskunft der EMA-Präsidentin bis zum Vormittag in der EU erfasst worden, allesamt mit einem bislang milden Krankheitsverlauf. Die Irin an der Spitze der EU-Gesundheitsbehörde rief zur Fortsetzung der Impfkampagnen auf. Die vorhandenen Impfstoffe hätten ihre Wirksamkeit erwiesen, selbst wenn sich die Omikron-Variante weiter in der EU ausbreiten sollte.
We prepare for the worst, even if we still hope for the best.
Wir bereiten uns auf das Schlimmste vor und hoffen auf das Beste, so das Fazit der EMA-Chefin.
Um 23.31 Uhr nun Themen des Tages in Kürze. Das Setting soll an Charles de Gaulles Aufruf zum Kampf gegen die deutschen Besatzer erinnern. Mit einem Video hat in Frankreich der rechtsnationalistische Éric Zemmour seine Kandidatur für das Präsidentenamt bekannt gegeben. Julia Borutta.
Der Sohn jüdischer, algerischer Einwanderer und langjähriger Journalist der konservativen Tageszeitung Le Figaro hat mit seiner außergewöhnlichen Kandidaturbekanntmachung überrascht. Den Weg über seinen YouTube-Kanal zu wählen ist modern, die Inszenierung seines Vortrags hingegen konservativ, die bildliche Untermalung seiner Ausführungen plakativ. Bernard Sananès vom Meinungsforschungsinstitut ELAB. Das alles zielt eindeutig auf den ersten Wahlgang ab. Er will nach den zuletzt stagnierenden Umfragewerten Wähler mobilisieren. Und zwar entweder die von der Rechtsaußenkandidatin Marine Le Pen oder die von den konservativen Republikanern. Er legt es vorerst nicht darauf an, außerhalb dieses rechten Spektrums Wählerstimmen zu gewinnen. Denn nur wenn er zunächst im rechten Lager die meisten Stimmen auf sich vereinen kann, hat er eine Chance, in die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen einzuziehen. Ob der rechtsnationalistische und wegen Volksverhetzung verurteilte Zemmour dann auch gemäßigte Konservative für sich gewinnen kann, wird auch davon abhängen, wie Zemmour weiter vorgeht. Zuletzt rutschte er in den Umfragen wieder hinter seine rechtsextreme Konkurrentin Marine Le Pen. Nun wird es für Zemmour darauf ankommen, ein Programm auszuarbeiten, das auch andere Themen als Immigration und Sicherheit beinhaltet und eine positive Vision der Zukunft des Landes bietet. Und darauf, dass er die für eine offizielle Kandidatur vorgeschriebenen Patenschaften von insgesamt 500 gewählten Volksvertretern zusammenbringt.
In Polen ist ein neues sogenanntes Grenzgesetz beschlossen worden. Mit diesem kann der Ausnahmezustand verlängert werden und das hat unter anderem Folgen für die Pressefreiheit. Aus Warschau Jan Palukat.
Eile war geboten, denn der bereits einmal verlängerte Ausnahmezustand entlang der Grenze zu Belarus darf aus rechtlichen Gründen kein weiteres Mal verlängert werden. Solche zeitlichen Einschränkungen beinhaltet das neue Grenzgesetz nicht mehr. Per Erlass kann die Regierung künftig in Gefahrensituationen Bereiche entlang der Grenze ausrufen, in die ohne Sondergenehmigung kein Ortsfremder reisen kann. Das gilt auch für Journalisten oder humanitäre Organisationen. Das Oberhaus, in dem die Opposition eine Mehrheit hat, hatte sich für Ausnahmen für beide Gruppen ausgesprochen, wurde aber hier wie bei allen anderen Änderungsvorschlägen mit Stimmen der PiS im Unterhaus überstimmt. Berichten zufolge wollte Staatspräsident Andrzej Duda das Gesetz noch heute unterzeichnen, sodass der Ausschluss von Presse- und Hilfsorganisationen aus Grenzgebieten lückenlos möglich wäre. Das Gesetz sieht die Möglichkeit vor, einzelnen Journalisten in begründeten Fällen Ausnahmegenehmigungen zu erteilen. De facto wurden Journalisten, aber auch internationale Organisationen wie das UN-Flüchtlingshilfswerk 3 Monate lang fast flächendeckend am Zugang zu den Gebieten gehindert. Hilfsorganisationen werfen den polnischen Behörden vor, systematisch rechtswidrige Pushbacks durchzuführen und dabei auch Frauen und Kinder im Wald unter dem Grenzzaun hindurch auszusetzen. Polnische Behörden wiederum berichten regelmäßig von gewaltsamen Versuchen von Menschen aus der Golfregion und dem Nahen Osten, die Grenze von Osten aus zu durchbrechen, dabei assistiert von uniformierten Diensten aus Belarus. Da keine Beobachter und Journalisten an die Grenze gelassen werden, ist eine unabhängige Überprüfung solcher Angaben nur erschwert möglich.
Laut der Organisation Human Rights Watch werden ehemalige afghanische Sicherheitskräfte von den Taliban entgegen derer Versprechungen umgebracht. Peter Mücke.
Der Bericht der Menschenrechtsorganisation dokumentiert 47 Fälle, in denen Angehörige der afghanischen nationalen Sicherheitskräfte getötet wurden oder verschwunden sind. Die Soldaten, Polizisten und Geheimdienstmitarbeiter hatten sich den Taliban ergeben oder waren von ihnen aufgegriffen worden. Die Fälle zeigten, dass sich die lokalen Kommandeure nicht an die von der Taliban-Führung versprochene Amnestie für ehemalige Sicherheitskräfte hielten, sagte Patricia Gossman, stellvertretende Asiendirektorin von Human Rights Watch, bei der Vorstellung des Berichts in New York. Die Organisation habe zudem glaubwürdige Informationen über mehr als 100 außergerichtliche Hinrichtungen. Es liege nun an den Taliban, weitere Tötungen zu verhindern, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und die Familien der Opfer zu entschädigen, so Gossman. Die Fälle machten klar, dass die Vereinten Nationen die Menschenrechtssituation in Afghanistan weiterhin genau beobachten müssten. Dazu brauche es solide Mechanismen zur Überwachung, Untersuchung und öffentliche Berichterstattung. Nach ihrer Machtübernahme hatte die Führung der Taliban die ehemaligen Sicherheitskräfte des Landes dazu aufgefordert, sich registrieren zu lassen, mit dem Versprechen, ihnen dann Amnestie zu gewähren. Stattdessen seien die Register und hinterlassene Regierungsunterlagen jedoch dazu genutzt worden, die betreffenden Personen aufzuspüren, zu entführen oder zu töten, so Human Rights Watch.
In Ungarn wird es ein Referendum über ein umstrittenes Gesetz geben, das lesbische, schwule, bi-, trans- und intersexuelle und queere Menschen betrifft. Srdjan Govedarica.
Mit der Zweidrittelmehrheit der rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz hat das Parlament in Budapest für ein Referendum zum umstrittenen LGBTQ-Gesetz gestimmt, das sich gegen nicht-heterosexuelle Menschen richtet. Die Opposition blieb der Abstimmung fern. Das Referendum hat Ministerpräsident Viktor Orbán bereits im Juli angekündigt. Darin soll gefragt werden, ob Minderjährige ohne Zustimmung der Eltern sexuell aufgeklärt werden dürfen oder ob Kindern Medienberichte uneingeschränkt zugänglich sein sollen, die ihre sexuelle Entwicklung beeinflussen bzw. Geschlechtsumwandlung zum Thema haben. Hintergrund ist ein Gesetz, das in Ungarn im Juli in Kraft getreten ist. Es soll verhindern, dass Kinder mit Themen wie sexuelle Orientierung, Homosexualität und Geschlechtsumwandlung konfrontiert werden. Das Gesetz wurde im In- und Ausland heftig kritisiert, auch weil es unzulässigerweise Homosexualität und Sexualstraftaten gegen Kinder vermischt. Die EU-Kommission bezeichnete das Gesetz als diskriminierend und leitete ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn ein.
Kurzarbeit kann Auswirkungen auf den Urlaubsanspruch von ArbeitnehmerInnen haben. Wolfgang Henschel.
Geklagt hatte eine Frau aus Nordrhein-Westfalen, die als Verkaufshilfe 3 Tage pro Woche in der Gastronomie arbeitet. Die Mitarbeiterin war im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie über Monate in Kurzarbeit geschickt worden. Der Arbeitgeber, eine bundesweit tätige Bistrokette, kürzte ihr daraufhin den Urlaub. Die Frau klagte und forderte Anspruch auf den vollen Urlaub. Mit der Begründung, das Bundesurlaubsgesetz sehe vor, dass allein das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses entscheidend sei für einen Urlaubsanspruch. Der Arbeitgeber argumentierte dagegen, während der Kurzarbeit habe für die Beschäftigte keine Arbeitspflicht bestanden. Demzufolge gebe es für die Zeiten ohne Arbeit keine Urlaubsansprüche. Das Bundesarbeitsgericht folgte dieser Argumentation. Nach Angaben der höchsten deutschen Arbeitsrichter berechnen sich die Urlaubstage nach der Zahl der vereinbarten Tage mit Arbeitspflicht. Laut BAG ist das nötig, um eine gleichwertige Urlaubsdauer für alle Arbeitnehmer zu erreichen. Das Grundsatzurteil könnte große Auswirkungen haben, weil im vergangenen Jahr Tausende Beschäftigte wegen der Corona-Pandemie in Kurzarbeit waren. Nach Angaben von Arbeitsrechtlern schließt das Bundesarbeitsgericht mit seiner Entscheidung eine Regelungslücke im Bundesurlaubsgesetz.
Die Tageszusammenfassung der Börse hat Jan Plate.
Anleger sind weiterhin wegen der neuen Corona-Variante Omikron verunsichert. Der Chef von Moderna hat vor einer geringeren Wirksamkeit der bestehenden Impfstoffe gegen Omikron gewarnt. Da half auch nicht, dass der BioNTech-Chef nochmal einen wahrscheinlich deutlicheren Schutz gegen schwere Erkrankungen durch Omikron bekräftigte und davon ausgeht, dass dieser Schutz noch ausgeprägter ist, wenn die Menschen ihre dritte Impfung bekommen haben. Sowohl BioNTech-Aktien als auch Papiere von Moderna haben durchschnittlich 4% verloren. Außerdem hat US-Notenbankchef Jerome Powell Anleger verschreckt. Bei der Anhörung vor einem Kongressausschuss hat er vor weiter hoher Inflation gewarnt. Der Begriff vorübergehend könnte für die Inflation wohl gestrichen werden. Die US-Notenbank erwägt deswegen, ihre Anleihekäufe früher abzuschließen, also die Geldpolitik zu straffen. Der DAX hat mit einem Minus von gut 1% bei 15.100 Punkten geschlossen. Für Daimler-Aktien ging es um 0,5% nach unten. Die Papiere haben sich besser gehalten als die von BMW oder Daimler. Am Mittwoch wird Daimler in einen Auto- und einen Lkw-Hersteller aufgespalten. Die bisherige Sparte Daimler Truck wird aus dem Konzern herausgelöst und mit weltweit über 100.000 Mitarbeitern in die unternehmerische Selbstständigkeit entlassen. Am 10. Dezember will Daimler Truck dann an die Börse gehen.
124 Millionen Euro. Eigentlich geplant für den Schienenausbau, vom Bundesverkehrsministerium aber verwendet für Autobahnen und Flughäfen. Das ist eine Kritik des Bundesrechnungshofs in seinem aktuellen Jahresbericht. Bemerkungen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes sind darin aufgeführt. Diese Bemerkungen weisen vor allem darauf hin, wo nach Ansicht der Prüfenden in Bonn mit Steuergeldern schlecht umgegangen, sie mitunter verschwendet werden. Johannes Kuhn mit weiteren Beispielen.
Das Bundesverkehrsministerium vernachlässigt seine Kontrolle über die Bahn. Das ist das Fazit des Bundesrechnungshofs in seinem jährlichen Prüfbericht über die Ausgabenpolitik des Bundes. Der Hauptkritikpunkt: Interessenskonflikte in den Aufsichtsräten der Bahn und ihrer Tochterunternehmen. Im 20-köpfigen Bahnaufsichtsrat sitzen zum Beispiel einige Politiker und Politikerinnen, die in der vergangenen Legislaturperiode direkt politisch über die Bahn entschieden haben. Finanzstaatssekretär Werner Gatzer etwa oder der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion Eckhard Rehberg. Auch Kirsten Lühmann, zuletzt verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, gehört dem Gremium an. Kai Scheller, Präsident des Bundesrechnungshofs, beschreibt im Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio den Interessenskonflikt, der daraus entstehe.
Abgeordnete und Staatssekretäre sind hier in einer Doppelfunktion. Sie sind für den Bund tätig, im Ausschuss für Haushalt zum Beispiel, und entscheiden über die Geldmittel des Bundes für die Bahn. Dann sind sie aber wiederum auch Nutznießer und Empfänger des Geldes, wenn sie dann in dem Moment auch die Interessen der DB AG, also des Bahnkonzerns, wahrnehmen. Und hier sehen wir, dass Schiedsrichter und Spieler sozusagen in einer Person vertreten sind. Das widerspricht auch allen Compliance-Regeln.
Das Bundesverkehrsministerium, in dem derzeit noch der CSU-Politiker Andreas Scheuer die Geschäfte führt, weist die Vorwürfe zurück. Aufsichtsratsmandate mit fachnahen Personen zu besetzen, sei im Interesse des Bundes und stelle per se noch keinen Interessenskonflikt dar. Dass man eine Prüfung von Interessenskonflikten nicht dokumentiert habe, bedeutet nicht, dass es eine solche Prüfung nicht gegeben habe. Immerhin ein Zehntel der rund 300 Seiten widmet der Rechnungshof den Schwachstellen rund um das Verhältnis von Bund und Bahn. Der überflüssige Einstieg des Bahnkonzerns in das Privatstromgeschäft, laxe Handhabung der gesetzlich vorgeschriebenen Auszahlung der Bahngewinne an den Bund, fehlende ministerielle Kontrolle beim teuren Rangierbahnhof-Ausbauprogramm. Die Liste ist lang. Und die Projektsteuerung unzureichend, so Rechnungshofpräsident Scheller.
Wir haben auch Stichproben genommen, viele Ingenieurbauwerke, Brücken und Tunnel geprüft und die Frage gestellt, wie wirtschaftlich werden hier die Mittel eingesetzt, und steuert auch hier das Ministerium, wenn die Ziele nicht erreicht werden, und auch festgestellt vor Ort, dass das im Einzelnen dort eben nicht so ist.
Die Rechnungskontrolleure kritisieren im Prüfbericht auch zahlreiche andere Ministerien. Dem Bundesinnenministerium werfen sie zum Beispiel vor, die Verwendung von Staatsmitteln für parteinahe politische Stiftungen unzureichend zu kontrollieren. Die Bezahlung der Stiftungsmanager sei deutlich zu hoch. Das Wirtschaftsministerium wiederum könne mangels Vergleichsmaßstab den Erfolg seiner verschiedenen Energiesparprogramme nicht seriös bewerten. Ähnliches gelte für das Umweltministerium. Das habe für sein Förderprogramm für umweltfreundliche Innovationen noch nicht einmal messbare Ziele festgelegt, kritisiert der Rechnungshof.
große und ungewöhnliche Truppenkonzentrationen seien es. Das hatte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zuletzt betont. Es geht um russische Truppen, die nahe der ukrainischen Grenze positioniert sein sollen. Die NATO beobachtet diese erhöhte Militärpräsenz. Bei den Beratungen des Militärbündnisses in der lettischen Hauptstadt Riga heute war sie das Hauptthema. Bettina Klein berichtet.
Seit Tagen warnt der NATO-Generalsekretär öffentlich vor einem ungewöhnlichen russischen Truppenaufbau an der Grenze zur Ukraine. Die Sorge darüber wird im Bündnis geteilt. Die USA hatten die Europäer schon vor Wochen darauf aufmerksam gemacht.
Any escalatory actions by Russia would be of great concern to the United States as they would to Latvia, and any renewed aggression would trigger serious consequences.
Jede Eskalation wäre von großer Besorgnis für die USA wie für Lettland und jede erneute Aggression würde ernste Konsequenzen nach sich ziehen, sagte US-Außenminister Blinken bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem lettischen Kollegen in Riga. Auch viele andere Außenminister verurteilten die Entwicklung deutlich und riefen Russland zur Deeskalation, Transparenz und zur Zusammenarbeit auf, wie hier der dänische Außenminister Kofod. Er nannte die Situation völlig inakzeptabel.
It's totally unacceptable and something where Russia now must show that they can decrease tension, show transparency and cooperation.
Und doch ergibt sich aufgrund der bisherigen Geheimdienstinformationen für die NATO-Verbündeten noch kein einheitliches Bild der Lage. Das soll jetzt erst erarbeitet werden, um daraus in einem weiteren nächsten Schritt mögliche Handlungsoptionen abzuleiten.
The situation in and around Ukraine remains fluid and unpredictable. There is no certainty about Russia's intentions.
Die Situation in und um die Ukraine ist fließend und unvorhersagbar, so Jens Stoltenberg. Es gibt keine Sicherheit über Russlands Absichten. Der noch amtierende deutsche Außenminister Heiko Maas formulierte es so.
Es gibt ja durchaus unterschiedliche Hinweise, die auch unterschiedlich interpretiert werden. Wir müssen uns darauf verständigen, dass wir von dem gleichen Lagebild sprechen. Bisher kann man sagen, das, was wir sehen, ist durchaus besorgniserregend.
Deutschland setzt hier zunächst offenbar noch immer eher weiter auf Dialog, während andere Staaten nach einer größeren Truppenpräsenz an der Ostgrenze der NATO rufen und nach mehr Unterstützung für die Ukraine.
Wir sind genauso der Auffassung, dass alle Dialogmöglichkeiten gegenüber Russland genutzt werden müssen. Auch der NATO-Russland-Rat muss dabei eine Rolle spielen. Es darf nicht zu einem kompletten Dialogabbruch führen. Aber letztlich liegt es an den Russen, da wir dort nicht viel Dialogbereitschaft erkennen. Wir brauchen mehr Transparenz bei dem, was wir an Truppenbewegungen sehen. Und es gibt hier große Einigkeit darüber, dass die territoriale Souveränität der Ukraine nicht verletzt werden darf. Und wenn dies der Fall wäre, hätte dies ganz erhebliche politische und wirtschaftliche Konsequenzen für Russland.
Von schweren politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen ist in jedem Fall die Rede, sollte Russland die Ukraine tatsächlich ein weiteres Mal angreifen. Doch was die NATO tun kann, um ein solches Szenario zu verhindern, darüber gibt es im Bündnis offensichtlich noch Gesprächsbedarf.
Das Inklusionsbarometer des Vereins Aktion Mensch bemisst die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am deutschen Arbeitsmarkt. Für dieses Jahr stehen in dem Bericht erneut wenig zufriedenstellende Werte. Panayotis Gavrilis hat Einzelheiten.
In den ersten 10 Monaten dieses Jahres hatten im Durchschnitt knapp 174.000 Menschen mit Behinderung keinen Job. Es gibt über 8% mehr Arbeitslose verglichen mit Werten vor der Pandemie. Das Barometer wird vom Handelsblatt Research Institute erstellt, gemeinsam mit der Förderorganisation Aktion Mensch. Jörg Lichter vom Handelsblatt Research Institute zeigt sich besorgt über die Entwicklung.
Die Lage der Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt hat sich durch die Pandemie deutlich verschlechtert. Alle seit dem Jahr 2016 gemachten Fortschritte bei der Inklusion von Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt sind eigentlich zunichte gemacht.
Den Inklusionsbericht gibt es seit 2013. Grundlage sind Daten der Bundesagentur für Arbeit und der Integrationsämter. In der Statistik geht es um Menschen, die eine körperliche Beeinträchtigung haben, die zum Beispiel auf einen Rollstuhl angewiesen sind, die weniger gut sehen oder hören können, an Krebs erkrankt waren und nun als schwerbehindert gelten. Die Gründe für die hohe Arbeitslosenquote unter ihnen ist unterschiedlich. Kündigungen und befristete Arbeitsverhältnisse, die nicht verlängert wurden, weniger Neueinstellungen, aber vor allem pandemiebedingte Schließungen, etwa von Restaurants und Hotels, Bereiche, in denen Menschen mit Behinderung arbeiten. Menschen mit Behinderung werden deutlich länger die Folgen der Pandemie zu spüren bekommen, denn, so die Studie, der Arbeitsmarkt entwickle sich für sie langsamer als der allgemeine Arbeitsmarkt, ist also weniger dynamisch. Das heißt, Menschen mit Beeinträchtigung werden von einem Aufschwung zwar auch profitieren, es wird aber länger dauern als beim Rest. Hinzu kommt die Angst, dass viele in die Langzeitarbeitslosigkeit rutschen. Bereits im vergangenen Jahr seien 70.000 Personen mit Behinderung mindestens ein Jahr ohne Beschäftigung gewesen. Ein weiteres Problem: Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen sind während der Pandemie auf der Strecke geblieben.
Uns fehlen im Prinzip 18 Monate an Umschulungen, an Ausbildungen für Menschen mit Behinderung. Und diese Arbeitskräfte haben halt keine Qualifikation und haben es deshalb schwer, auf dem ersten Arbeitsmarkt Erfolg zu haben.
Der DGB fordert angesichts der Lage ein spezielles Arbeitsmarktprogramm. Christina Marx, Sprecherin der Aktion Mensch, fordert, dass insbesondere Unternehmen Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung abbauen sollten. Befragungen hätten gezeigt, dass es keine Leistungsunterschiede gäbe zwischen Menschen mit und ohne Behinderung, so Marx.
Es können nur die Unternehmen und die Wirtschaft selber, wie auch die Politik, wirklich diese Weichen stellen. Die Unternehmen sind ja jetzt schon gefordert, 5% Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Das ist sozusagen die Quote, die gesetzlich festgestellt ist, und viele Unternehmen erreichen diese Quote gar nicht.
2019 hatte laut Aktion Mensch immerhin noch rund ein Viertel der beschäftigungspflichtigen Unternehmen keine Menschen mit Behinderung beschäftigt. Dafür müssen Unternehmen eine Strafe zahlen, eine sogenannte Ausgleichsabgabe, zwischen 140 und 360 Euro pro unbesetzter Stelle und Monat. Die künftige Ampelkoalition will noch eine weitere Stufe einführen, heißt, sie will die Strafen erhöhen.
Das Oberlandesgericht Frankfurt hat heute einen 29-Jährigen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Urteil gegen den Iraker ist das erste weltweit gegen einen IS-Einhänger wegen des Völkermords an der religiösen Gruppe der Jesiden. Der Prozess hat nach dem Prinzip des Weltrechts stattgefunden. Der Verurteilte hat nie in Deutschland gelebt und auch keinen deutschen Pass. Doch nach dem Weltrechtsprinzip können Verbrechen gegen die Menschlichkeit in jedem Staat der Erde zur Anklage gebracht werden. Volker Siefert.
Frankfurt schreibt Rechtsgeschichte. Zum ersten Mal wird ein IS-Anhänger wegen des Völkermordes an den Jesiden verurteilt. Gundula Fehns-Böhr, Pressesprecherin des Oberlandesgerichtes, über das Urteil gegen den 29-jährigen Iraker.
Der Senat ist überzeugt, dass er diesen Völkermordstatbestand verwirklicht hat. Er wollte die Gruppe der Jesiden, die als ethnische und religiöse Gruppe einem besonderen Schutz unterliegt, zerstören oder jedenfalls stark schädigen.
Das fünfjährige jesidische Mädchen musste aus Überzeugung des Gerichts sterben, weil es zur Minderheit der vom IS als Ungläubige angesehenen Jesiden gehörte. Für den IS dürfen Jesiden versklavt, missbraucht und umgebracht werden. Und so verdurstete das Mädchen im irakischen Falludscha bei 50 Grad Hitze an ein Fenstergitter gebunden, bei einer Bestrafung durch den Angeklagten. Die Mutter des Mädchens, die er als Haussklavin hielt, musste dabei tatenlos zusehen. Anna Zabek von der Generalbundesanwaltschaft zeigte sich mit dem Urteil zufrieden.
Von dem heutigen Urteil geht über den Einzelfall hinaus eine starke Signalwirkung aus. Es ist das weltweit erste Urteil, mit dem festgestellt wird, dass es sich bei dem Vorgehen des Islamischen Staates gegen Angehörige der jesidischen Religion um Völkermord gehandelt hat. Es bleibt zu hoffen, dass dies ein Zeichen der Hoffnung für die Überlebenden ist. Deren Widerstandskräften und Bereitschaft zur Aufklärung und Ahndung des Völkermordes beizutragen, gebührt hoher Respekt.
Die Mutter des getöteten Mädchens lebt inzwischen in Deutschland und befindet sich in einem Zeugenschutzprogramm. Der vorsitzende Richter hatte sich bei ihr persönlich bedankt, dass sie sich an 7 Verhandlungstagen vielen schwierigen Fragen zum Tod ihrer Tochter gestellt hat. Er wünschte ihr, dass sie wieder ins Leben zurückfinde. Und der Angeklagte? Er verlor während der Urteilsverkündung für kurze Zeit das Bewusstsein, konnte dann aber wieder an der inzwischen unterbrochenen Sitzung teilnehmen. Sein Verteidiger Serkan Alkan über den Vorfall.
Wir gehen erstmal davon aus, dass das vielleicht ein Schock war. Wenn man hier lebenslänglich hört, wir wissen in Deutschland, das sind erstmal 15 Jahre. Nur im Irak sind lebenslänglich tatsächlich auch lebenslänglich. Wir hatten ihm das zwar erklärt, aber das ist wahrscheinlich im Unterbewusstsein immer noch hängen geblieben.
Die Verteidiger haben Revision eingelegt und kündigen an, gegen das Urteil bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu ziehen. Für Jesidinnen und Jesiden war der heutige Tag ein wichtiges Signal. Eine Sprecherin bedankte sich bei der Bundesrepublik Deutschland, dass sie den ersten Prozess wegen des Völkermordes an ihrer Minderheit ermöglicht hat.
Zum Abschluss der Sendung nun die Presseschau, Redaktion Khaled Nahar, gelesen von Thomas Pelzer.
Die mögliche allgemeine Impfpflicht im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie ist ein großes Thema in den Zeitungen. Was kategorisch ausgeschlossen wurde, wird voraussichtlich spätestens im Februar kommen, stellt die Frankfurter Allgemeine Zeitung fest und führt aus. Bund, Länder, Kommunen und Verbände haben es nicht vermocht, eine durchdachte Impfstrategie zu präsentieren. Auch über den Leichtsinn im Sommer, die Impfzentren zum Auslaufmodell und die Impfpflicht für überflüssig zu erklären, ließe sich gnädig hinwegsehen, wenn gleichzeitig in der Schublade ein Einsatzplan für alle Fälle herangereift wäre. Davon ist nichts zu sehen. Die Südwestpresse aus Ulm meint zur Impfpflicht: Ja, heute und morgen hilft die nicht. Aber auf eine fünfte Welle kann doch nun wirklich keiner Lust haben. Mit einer freundlichen Impfeinladung kommt man da bei den meisten der 14 Millionen Ungeimpften nicht weiter. Ja, die Politik hätte mit der Impfpflicht ein Versprechen gebrochen, aber aus gutem Grund. Wir müssen endlich raus aus dem Ausnahmezustand. Der Tagesspiegel sieht Zusammenhänge zwischen Impfgegnern und Homöopathie. Die Hahnemann-Gesellschaft, benannt nach dem Begründer dieser Behandlungsmethode, behauptet auf ihrer Website, dass Lockdown-Maßnahmen das Infektionsgeschehen nicht beeinflussen, symptomlose Personen nicht ansteckend sind und Masken keinen effektiven Schutz vor dem Virus bieten. Das alles ist widerlegt. Die Krankenkassen sowie der Staat sollten ihre Verbindungen zur Homöopathie unter diesen Eindrücken dringend überdenken. Die Süddeutsche Zeitung blickt auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, nach der die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen im Frühjahr kein unzulässiger Eingriff in die Grundrechte waren. Gesundheit und Leben stehen über anderen Grundrechten, wenn deren Beschränkung zeitlich begrenzt und wohlbegründet wird. Da mag die FDP noch so sehr den Freiheitsbegriff durch die Talkshows tragen und ausgerechnet ihr designierter Justizminister den Spruch aus Karlsruhe bedauern. Da mag der nächste Kanzler noch so sehr die Entscheidungen ins neue Gremium delegieren zu wollen. Die Zeit des Zauderns ist abgelaufen. Die Freie Presse aus Chemnitz folgert für die aktuelle Situation. Nun ist die Lage anders in pandemischer wie in politischer Hinsicht. Einerseits zeigt der Vergleich der teilweise vierstelligen 7-Tage-Inzidenzwerte der Gegenwart mit den bei 100 und 165 liegenden Schwellenwerten der Bundesnotbremse und erst recht der Blick in die Intensivstationen, dass die vierte Welle das Gesundheitssystem vermutlich vor viel größere Probleme stellen wird. Andererseits gehört mit der FDP eine Partei, deren Bundestagsabgeordnete bis hin zum künftigen Justizminister zu den Beschwerdeführern zählten, jetzt zum Regierungslager.
Das war der Tag für heute im Deutschlandfunk. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Haben Sie eine gute Nacht und auf Wiederhören.